Moin moin and a very warm welcome to the Bundesliga podcast, the only Bundesliga podcast in Germany, in the world, the Zwei-Mann-Mauer. Ja, Anton, da sind wir. Es klingt ein bisschen englischer, aber wir haben auch eine englische Woche hinter uns und die möchte ich natürlich mit dir besprechen. Grüß dich!
Yeah, nice to meet you, Moritz. It's an honor to be here and be a part of this unique football podcast in Germany. Yeah, it's great to see you every week and speak about the Bundesliga. It's been pretty interesting, so let's get started, I would say.
Willkommen zu den Spieltagssiegern und Verlierern.
Und da springe ich mal wieder ins Deutsche und Moritz, was soll ich sagen? Darf ich einfach mal wieder reinstarten mit dem einen Verein, der einfach in dieser Kategorie lebt, denn diese Saison ist rekordverdächtig? Ich muss es machen.
Darfst du.
Die Bayern. Sie sind auch in dieser Woche mal wieder ein absoluter Gewinner. Schon unter der Woche, in der englischen Woche, haben sie sich einen Rekord gesichert. Und zwar haben die Bayern die beste Bundesliga-Hinrunde der Bundesliga-Geschichte absolviert. Gleich viele Punkte wie damals auch schon unter Pep Guardiola mit einem deutlich besseren Torverhältnis. Und getoppt wurde das Ganze jetzt am Samstag mit einem 5:1 Sieg gegen Leipzig, nachdem es aber lange Zeit nicht unbedingt aussah. Die erste Halbzeit war so ein bisschen schwierig für die Bayern. Da hat Leipzig ihnen echt mal so ein bisschen die Grenzen aufgezeigt, waren wirklich besser, haben verdient geführt. Und in Halbzeit 2 kommt dann ein gewisser Michael Olise rein und liefert 3 Vorlagen und das letzte, 5. Tor. Ich habe überlegt, ihn auch noch als Sieger quasi mit Schrägstrich noch dahinter zu schreiben, was für ein unfassbarer Unterschiedsspieler dieser junge Mann doch ist. Aber ich musste die Bayern allgemein nochmal fassen, um eben auch noch diesen Rekord, den sie aufgestellt haben unter der Woche, doch nochmal herauszustellen. Es ist wirklich Wahnsinn, wie gut und wie hungrig die Bayern in dieser Saison agieren. Und da möchte ich dich jetzt mal direkt mit ins Boot holen. War gestern auch bei uns in der Redaktion Thema. Die haben jetzt, sage und schreibe, 71 Tore nach 18 Spielen. Das heißt, wenn die so weitermachen, wenn die so hungrig bleiben und wir sagen mal, auch die Defensive weiterhin so gut funktioniert, dann ist eine Tordifferenz von 100 am Ende der Saison gar nicht unmöglich. Und das ist ja Wahnsinn. Also muss man sich mal überlegen. Die haben mehr Tore als der Zweit- und Drittplatzierte zusammen. Was geht da ab?
Ja, es ist crazy. Ich habe gerade noch von FUPA vor ein paar Tagen so eine Übersicht gesehen, so die torhungrigsten Amateurmannschaften Deutschlands und so. Und da gibt es dann diese Tordifferenzen, auf die wir uns da tatsächlich hinbewegen. Und das ist schon irgendwie Wahnsinn. Das sind eigentlich so Kreisliga-Zahlen, wenn da mal ein Team irgendwie völlig außer Konkurrenz spielt. Aber so sind es jetzt auch mal die Bayern. Das ist Wahnsinn. Also wir haben ja noch vor ein paar Spieltagen drüber geredet, die Tordifferenz größer als die Punktzahl. Und wenn sie so weitermachen, dann bleiben sie auch deutlich über der Punkteanzahl mit der Tordifferenz. Es ist unfassbar. Ich fand es auch gut, dass du es gesagt hast, dass sie klar unterlegen waren gegen Leipzig in der ersten Hälfte und da Glück haben, dass sie nicht mit 2, vielleicht sogar 3 Toren hinten liegen, weil Leipzig wirklich deutlich, deutlich stärker war. Ich glaube auch die heißgeliebte X-Goals-Statistik war bei 2,4 zu 0,3 oder sowas. Also schon eine ganz, ganz klare Sprache gesprochen. Aber man muss die Dinge natürlich auch machen. Newsflash an Leipzig. Sonst wird es ungemütlich. Und du hast es gesagt, Olise kam rein und hat Also es sieht so einfach aus. Der Typ kommt rein und gefühlt jede Aktion ist ein Scorerpunkt. Also was willst du denn machen? Es ist einfach krass.
Ja, ist unfassbar. Also das ist auch so ein bisschen noch das Thema, weil man hatte das ja auch schon mal, dass die Bayern dominiert haben eine Saison. Und dann irgendwann, als es dann quasi schon sicher war, dass sie Meister waren, sind sie so ein bisschen vom Gas gegangen. Und das Gefühl hat man, finde ich, in dieser Saison gar nicht. Auch weil Kompany das eben richtig gut hinbekommt, diese Rotation auch als Anreiz für die Wettbewerbsfähigkeit intern zu nutzen. Also gefühlt waren Olise so sauer, dass er jetzt nicht von Anfang an bei dem Topspiel gegen den Zweitplatz, aber gegen so eine Topmannschaft aus den ersten fünf gespielt hat, dass er dann reinkam und nochmal so extra zeigen wollte, was in ihm steckt. Und einen haben wir ja noch gar nicht angesprochen, der auch sein Comeback gefeiert hat und sich direkt mal die Vorlage für Olise gesichert hat, Jamal Musiala. Also der kommt ja jetzt auch nur zurück. Das heißt, wenn jetzt da noch ein bisschen mehr Rotation reinkommt und dann vielleicht mal ein Gnabry, der übrigens ein absolutes Traumübertor geschossen hat, wenn der dann mal erst von der Bank kommt. Oder auch ein Lennart Kahl, der sicher etwas weniger Spielzeit jetzt bekommen wird, wenn Musiala dann jetzt zeitnah wieder bei 100% ist. Wenn die dann aber von der Bank kommen und genau diese Energie dann wieder reinbringen, um sich eben zu zeigen, um auch sich weiter im Dunstkreis der Top 11 und ersten 11 zu halten, dann sieht es momentan gefühlt so aus, als wenn die Bayern nie vom Gaspedal gehen. Und jetzt ja auch gegen Leipzig hat man es ja auch schon gesehen. Die hatten das Spiel nach dem 3-1, sage ich mal, entschieden. Aber die sind weiter dran geblieben und haben weiter auf die nächsten Tore gespielt. Und das ist für jeden Gegner der Bayern, besonders jetzt in der Bundesliga, doch wirklich schon fast beängstigend, weil die Qualität, die wird nur größer, zum Beispiel jetzt mit einem Jamal Musiala, der langsam aber sicher wieder bei 100% zu sein scheint.
Es ist halt Wahnsinn, wenn du dir überlegst, so ein Musiala kommt zurück, wir wissen alle, was der für eine Qualität hat, wenn der in seiner Topform ist, an seinem Leistungsmaximum ist, und dann habe ich mir so überlegt, vor einer Woche oder sowas, als klar war, der wird jetzt bald wieder spielen, der wird halt erstmal nicht, also der wird auch einfach von der Qualität, wird der erstmal nicht direkt wieder reinkommen in die Startelf, auch wenn er fit genug ist dafür, glaube ich. Und also das ist nicht einfach, den da jetzt einfach reinzunehmen und zu sagen, ja, Diaz oder Karl, raus mit euch. Also finde ich, wird natürlich auf Sicht irgendwie passieren, aber das ist schon auch eine Wahnsinnssituation, dass so ein Spieler wie Musiala sich überhaupt jetzt erstmal seinen Platz zurückerkämpfen muss. Also jede vorangegangene Saison wäre er halt, wenn er wieder topfit und in Normalform gewesen wäre, einfach reinspaziert. Aber das ist nicht genau so, finde ich, vom Gefühl. Deswegen, das sagt ja auch einiges aus, auch eben, über ihn haben wir schon genug geredet, was halt Lennart Kahl für eine Rolle einnimmt mittlerweile. Was hat er jetzt gemacht? 16, 17 Spiele oder so in der Bundesliga. Das ist einfach verrückt. Und da hast du halt gefühlt den nächsten Musiala einfach mal eben so aus dem Nachwuchs geholt. Also klar, der ist nicht, bevor mir jetzt die Frankfurt-Fans an die Gurgel springen, ist nicht komplett in München ausgebildet worden, aber einfach aus dem Nichts sozusagen zu einem Weltklasse oder zumindest baldigen Weltklasse-Spieler gereift. Und das ist natürlich irgendwie so ein Cheat eigentlich für die Bayern, wenn du mal nicht für so jemanden 50, 60, 70 Millionen hinlegen musst.
Ja, ist wirklich ein interessantes Thema. Also das ist natürlich Wahnsinn. Die Entwicklung von Lennart Kahl könnte auch eine ganze Folge füllen. Aber wie du schon richtig sagst, also das ist natürlich, wenn man irgendwie versucht, Themen rund um die Bayern aufzumachen, dann ist diese Musiala-Rückkehr eins, wo man dann sagt, wird das jetzt zu einem Problem? So weit würde ich natürlich nicht gehen, aber es gibt da halt so diese Stimmen, ne, die jetzt sagen, ja, wie baust du ihn denn jetzt ein? Weil es gibt ja so gesehen keinen Grund, irgendwas zu verändern. Wir haben es gerade schon angesprochen, rekordverdächtige Hinserie gespielt. Und jetzt kommt da eben Musiala zurück, der natürlich den Anspruch und die Klasse hat, dass er dann auch mittelfristig wieder in der Startformation steht. Und wie gesagt, ich glaube, Kompanie ist da, was das angeht, einfach so gut unterwegs, dass ich mir da jetzt aus Bayern-Fansicht gar keine Sorgen mache. Aus journalistischer Sicht, klar, versucht man da vielleicht, weil die Bayern halt interessieren, weil die Bayern klicken, weil die Bayern ziehen, sich da irgendwas zusammenzureimen. Und es könnte ja auch sein, das will ich gar nicht direkt verneinen. Aber ne, da muss halt Kompanie schauen, wie er es genau baut. Und bisher macht er das halt so überragend, dass ich da keine großen Sorgen habe. Aber ja, jetzt kommen halt immer mehr nach und nach alle Spieler wieder zurück. Davies wurde auch eingewechselt jetzt gegen Leipzig, der nochmal so einen kleinen Rückschlag erlitten hat. Kimmich zur Halbzeit gekommen, auch gut gespielt. Und da musst du dann dieses Star-Ensemble einfach auch immer wieder neu zusammenbauen und zusammenhalten. Und wie gesagt, bisher ist das eine 10 von 10, wie Kompany das macht. Aber es ist ein potenzieller, in Anführungsstrichen, Streitpunkt, den man auf jeden Fall jetzt in den nächsten Wochen genau im Blick behalten muss, weil du zu Recht ja auch schon gesagt hast, Musiala ist jetzt nicht in der Position, dass er sagt, ich bin wieder fit, zack, ich spiele immer, so ungefähr.
Ja, ich glaube, einfach über diese Rotation wird er dann seine Startelf-Einsätze auch bekommen, wenn es soweit ist. Und dann, wenn er dann wirklich zeigt, ich bin der alte Musiala, dann wird er auch den Großteil der Spiele wieder reinkommen. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, so wie du es vorhin auch schon angesprochen hast, so wie Kompany das managt, wie er diese Rotation dann immer mal wieder einsetzt, um alle so ein bisschen wach zu halten, glaube ich, wird das auch passen. Und ich kann mir nicht vorstellen, auch wenn es mir schon graut vor den Artikeln und den Schlagzeilen von angeblich gekränkten oder genervten anderen Spielern, kann ich mir nicht vorstellen, dass es da ein Theater gibt. Ich glaube, da gibt es nichts, was aktuell die Stimmung da irgendwie kippen kann.
Ja, das Gefühl habe ich auch. Der einzige Ort, wo die Stimmung gefühlt noch etwas besser war, ist in Süd- bzw. Mittelamerika, kann ich mir vorstellen, oder?
Ja, und gekippte Stimmung ist da an sich aber ein ganz gutes Thema, denn mein erster Sieger sind die kostarikanischen Getränke, Anton, und ich würde dir einfach ganz gerne mal den Raum geben, um dich bei mir zu entschuldigen.
Sehr gerne, das ist nämlich vollkommen gerechtfertigt. Ich möchte hier festhalten, dass ich mich hoch und heilig bei dir entschuldige. Du hast da an überhaupt keinen komischen Getränken genippt. Ganz im Gegenteil, sie haben dir den klaren Durchblick gegeben. Und jetzt, um nochmal alle abzuholen, erklär uns doch bitte, was genau du damit meinst. Und wie gesagt, meine Entschuldigung ist hiermit hochoffiziell.
Vielen Dank dir. Genau, es geht um die Frankfurter, zu denen ich Ende November, Anfang Dezember in meinem Costa Rica-Urlaub schon gesagt habe, also wenn die weiterhin so viele Gegentore kassieren, dann wird es, glaube ich, irgendwann auch knapp oder eng für Dino Topmöller, weil du dir halt sowas auch nicht ewig anschauen kannst. Jetzt sind sie einige Gegentore später, zweimal drei unter der Woche und jetzt am Wochenende wieder drei Gegentore kassiert, unter anderem gegen die Bremer und ja, stellen die schlechteste Defensive der Liga zusammen mit Heidenheim. 39 Gegentore nach 18 Spielen. Und das war dann auch das Aus für Dino Topmöller. Und deswegen die kostarikanischen Getränke, weil ich einfach so ein bisschen damals schon diese Sorge hatte, wenn die weiterhin so viele Gegentore kassieren, egal wo die stehen. Und die stehen jetzt ja immer noch auf Platz 7, die Frankfurter. Dann musst du irgendwann als Verein reagieren, weil es nicht sein kann. Und wenn man über eine ganze Hinrunde lang diese Probleme nicht abstellen kann, die haben trotzdem nur ein Tor weniger geschossen als kassiert. Die Offensive ist ja super, aber es reicht einfach nicht. Und das ist viel zu wackelig für so eine Mannschaft, die diese Ansprüche hat. Also wenn man jetzt sich irgendwie in der Liga über die Conference League für die Conference League Playoffs qualifiziert, das wäre deutlich zu wenig für Frankfurt. Und deswegen kann ich die Entscheidung verstehen, dass man Topmöller rausschmeißt, aber es tut mir natürlich auch leid, ich mag den sehr gerne. Uns beide, glaube ich, hat es sehr überrascht, was die für eine Entwicklung in dieser Saison genommen haben. Da hat nichts wirklich drauf hingewiesen. Ich habe sie ja sogar als Vizemeister getippt vor der Saison. Hätte nicht gedacht, dass sie da irgendwie Probleme haben, aber wie es dann jetzt die letzten Wochen gelaufen ist, war das für mich unabdingbar, dass man diese Entscheidung trifft und deswegen natürlich auch ein bisschen Genugtuung, dass ich die Entwicklung schon so ein bisschen vor anderthalb, zwei Monaten gesehen habe.
Ja, vollkommen zu Recht. Du hast da ganz klar den Finger in die Wunde gehalten und hattest da einfach schon die Weitsicht. Und es ist ja wirklich Wahnsinn. Also die Kombination scheinbar aus kostarikanischen Getränken und einem Spiel gegen Werder Bremen, da zittert jeder Trainer, ne? Also der vierte in dieser Saison. Nach einem Werder-Spiel. Wie ist das wirklich? Was machen deine Werderaner? Wir hatten es schon ein paar Mal jetzt natürlich, weil eben immer nach Werder-Spielen Entlassungen aufkamen. Ist es dann so, dass wenn man gegen Werder die Punkte dann nicht holt, dann ist es endgültig zu schwach?
Wenn man gegen so eine Gurkentruppe irgendwie enttäuscht, dann, also muss es ja sein, irgendwie in die Richtung wird es schon kommen. Es war jetzt ja tatsächlich auch mal ein Spiel, wo die Frankfurter noch in der Schlussphase das Ausgleichstor geschossen haben. Sie haben ja sogar die Niederlage noch abgewandt. Gab es auch die Memes, irgendwie Topmöller vor dem Vorstand. Ey, geil, Leute, habt ihr gesehen, wir haben doch nicht verloren. Letzte Minute, Ausgleichstor. Und die so, okay, du bist gefeuert.
Ja, also wirklich verrückt. Nee, es ist dann ja offensichtlich, also nicht so, dass es an den Werderanern so gesehen liegt, sondern dass die Teams sich dann schon in einer prekären Phase befunden haben, genau, vor diesen, ja, Spielen. Aber trotzdem natürlich eine unfassbar interessante, lustige Statistik, dass es wirklich jetzt in dieser Saison schon der vierte Trainer ist, der nach einem Spiel gegen Werder Bremen seinen Job verliert. Und ja, für die Frankfurter.
Kannst du die ersten drei noch aufzählen?
Seoane, Simonis und was? Ten Hag dann am Anfang, ne?
Ja.
Also jetzt eben auch noch Topmöller in dieser Liste mit dabei. Dementsprechend, ja, irgendwo zu Recht. Also du hast es gesagt, ist einfach die schwächste Defensive der Liga. Und damit wird es schwer, in Richtung Europa zu kommen. Sie haben eben auch die zweitbeste Offensive. Das hält sie da oben in den Top 7. Aber insgesamt einfach viel zu viele Gegentore. Und dementsprechend irgendwo gerechtfertigt, dass da ein Wechsel rankommt. Kurz, wo du schon deine Orakel-Skills bewiesen hast, hast du schon jemanden im Kopf, der da auf Topmöller folgen könnte?
Also ich hab jetzt schon das Gerücht gelesen, Marco Rose ist, finde ich, ein bisschen unkreativ. Ich weiß nicht, vielleicht geben sie auch einem Interimstrainer ein bisschen Zeit, weil so, wie es bei Crystal Palace gerade kracht, könnte es auch sein, dass Glasner da jetzt schon fliegt.
Ja gut, aber der will, glaube ich, jetzt fliegen, um eine Abfindung zu bekommen und dann noch bis zum Sommer, bis er bei United anheuert, zu chillen. Aber klar,
das ist jetzt ein bisschen nicht. Vielleicht gönnt der sich auch die Rückkehr zur Eintracht. Mal gucken. Aber hast recht, den hätte ich auch eigentlich bei größeren Vereinen jetzt noch gesehen, weil die Aktie ist noch nie so hoch gewesen von ihm. Ja, vielleicht kann man ja Labbadia irgendwie nochmal anrufen.
Das wäre kreativer als Marco Rose.
Oh, ich habe auch den Kommentar gesehen, irgendwie die Eintracht wollte einfach sich schnellstmöglich Taifun Korkut sichern, solange er noch am Markt ist.
Ja, das ist clever, würde ich sagen.
Ja. Also der Taifun ist gerade auf den Markt gekommen.
Ich habe da gerade einen Anruf bekommen. Ja. Sorry, also schön, dass du noch den Ausgleich geschafft hast in letzter Minute, aber ja. Das reicht leider nicht. Ja, ist schwierig. Ich glaube, Marco Rose ist die offensichtlichste Lösung. Könnte passen. Das ist halt immer so dieses Ding, ne? Wenn du in diesem Trainerkarussell da im Dunstkreis der Bundesliga drin bist, dann sind das nun mal eben die ersten Namen, die da fallen. Wer weiß, vielleicht haben sie da eine ganz andere Herangehensweise. Krösche ist ja für seine gute Arbeit bekannt. Dementsprechend mal sehen, was sie da machen. Ich glaube, jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme gibt es tatsächlich auch eine Pressekonferenz bei der Eintracht. Dementsprechend hätten wir noch ein bisschen gewartet, wüssten wir vielleicht schon mehr, aber nein, es übernehmen ja erstmal Alex Meyer und noch irgendwer, also der Fußballgott kehrt zurück auf die Trainerbank bei der Eintracht und wie du schon sagst, vielleicht ist das ja die nächste Eugen Polanski-Geschichte. Ich glaube es nicht, aber ganz ausgeschlossen ist es vielleicht auch nicht.
Ich glaube auch irgendwie mit den Ansprüchen, man spielt noch Champions League, man will da eigentlich auch wieder hin. Wäre es schon sinnvoll, wenn du da einen reinholst, der auch ordentlich Erfahrung mitbringt. Also ja. Alex Meyer, absolute Identifikationsfigur, aber ich glaube, das ist ein bisschen zu viel Experiment für das, was Frankfurt vorhat.
Absolut, bin ich bei dir. Das waren nochmal schöne, intensive erste zwei Gewinner, deine kostarikanischen Getränke, / dann die hellseherischen Fähigkeiten und die Bayern. Dann mach doch gerne weiter mit deinem zweiten.
Mache ich, und es ist eine Mannschaft, die wir hier auch schon häufiger thematisiert haben, weil sie einfach richtig geilen Fußball spielen in dieser Saison und sie haben zwei Siege geholt in dieser englischen Woche. Das sind die Hoffenheimer. Jetzt 1-0 gewonnen gegen Leverkusen, hochverdient, ganz souverän da die Leverkusener einfach mal wieder nach Hause geschickt. Und zuvor unter der Woche dieses 5-1 zu Hause gegen Gladbach. Kramaric mit einem Dreierpack, absolute Masterclass, dieser Chip, also meine Güte, was war das für ein Tor? Ja. Irgendwie, da ist er wieder, der Rückrunden-Kramaric, wobei es da ja gerade noch die Hinrunde war, aber er hat sich gedacht, hey, Januar, das zählt schon, das zähle ich zur Rückrunde, da spawne ich wieder mit einem Dreierpack. Bei denen läuft es einfach so krass, bei denen ist gefühlt so ein bisschen eine Light-Version von den Bayern, irgendwie jeder hat Bock, jeder hat irgendwie Spaß, alle verstehen sich, alle wechseln sich ab mit geilen Leistungen, also das ist einfach eine krasse Entwicklung, die sie jetzt doch genommen haben unter Ilzer, der ja bei uns auch schon immer mal wieder kurz vor der Entlassung stand, aber gut, dass die Hoffenheimer da irgendwie an ihm festgehalten haben, denn jetzt ernten sie die Früchte. Und das ist, ich glaube, Kramaric hat es nach dem 5-1 irgendwie im Mannschaftskreis gesagt, das ist eine Mannschaft, die steht, stand jetzt schon auf Platz 3, hat noch ein Spiel nachzuholen, genauso wie die Leipziger, die noch hinter ihnen stehen, die um die Champions League bis zum Ende der Saison mitspielen wird. Und er hat gesagt zu seinen Jungs, das hat er danach so im Interview gesagt, wenn wir so weitermachen, spielen wir Champions League nächstes Jahr. Und das ist schon Wahnsinn. Die haben jetzt, glaube ich, unter der Woche mit ihrem Sieg haben sie, oder was jetzt mit dem, ihre Punkte, Gesamtpunktzahl von der letzten Saison schon geknackt. Also es ist völlig verrückt, aber irgendwie auch fußballerisch toll anzuschauen, was die da machen.
Ja, 32 Punkte waren es letzte Saison nach 34 Spielen und jetzt stehen sie schon bei starken 33, vollkommen richtig. Und eine Frage habe ich noch, bevor ich dann auch noch meinen kleinen Take dazu gebe. Hast du bei Ilza jetzt bewusst den Vornamen weggelassen? Wie heißt er noch gleich?
Ich sag's dir, es ist Christian, oder?
Es ist Christian, vollkommen richtig.
Oh, ja. Aber es ist jedes Mal wieder ein Thema. Ich weiß es auch nicht. Irgendwie Christoph ist für mich eher so ein Sportvorstandname und nicht ein Trainername. Deswegen habe ich mich jetzt ein bisschen so dahin gehangelt.
Sehr schlaue Eselsbrücke, ja.
Nee, kein genau. Trainer kann Christoph heißen.
Ja. Ich kann dir eigentlich nur beipflichten. Also du hast alles vollkommen richtig gesagt. Es ist unfassbar, wie die diese Saison spielen. Ich hätte es auch niemals gedacht, dass sie diesen kompletten Turnaround unter Ilzer noch so hinbekommen. Dass die eine gute Mannschaft haben, dass die auch ein gutes Transferfenster hatten. Haben wir unter anderem mit Plätti hier im Podcast auch schon beleuchtet. Aber damit meinte ja trotzdem niemand, dass sie nach 17, 18 Spielen auf Platz 3 der Tabelle stehen. Und das ist wirklich eine unfassbar starke Leistung. Da muss man ihnen einfach großes Lob aussprechen. Und so wie sie momentan Fußball spielen, das hast du eben auch schon gesagt, deutet auch nichts darauf hin, dass sie da jetzt irgendwie groß einbrechen würden oder sowas oder da irgendwie vom Gaspedal gehen würden. Sehr interessante nächste Spiele. Jetzt gegen die Frankfurter, die ja auf Trainersuche sind, da auch jetzt gerade der große Krach war. Und dann auch zeitnah das Nachholspiel gegen Bremen. Muss Ilzer da Angst vor haben? Wahrscheinlich nicht, so wie es gerade läuft.
Da er sein Nachname nicht mit S oder T beginnt, glaube ich, ist alles in Ordnung.
Stimmt. Das er auch noch, ja.
Ja.
Wahnsinn. Nee, absolut. Hoffenheim spielt eine tolle Saison. Genauso wie mein nächster Sieger, und zwar die Dortmunder, die auch die beste Hinserie seit, ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr, aber seit 7 Jahren oder so gespielt haben unter Niko Kovac und auch 6 Punkte aus der englischen Woche mitgenommen haben. Es war knapp gegen St. Pauli und deswegen mache ich mal was ein bisschen neu ist. Ich habe nämlich Dortmund als Gewinner und als Verlierer. Und wenn wir jetzt gerade schon darüber sprechen, möchte ich das nochmal ganz kurz zusammenholen, weil sonst ist es auf Krampf getrennt. Aber es ist so, die Dortmunder gewinnen, sie punkten und stehen auf Platz 2 der Tabelle, spielen die beste Hinserie seit vielen, vielen Jahren. Und trotzdem ist die Stimmung rund um diese Mannschaft irgendwie nicht gut. Und das ist natürlich ein Thema, was beschäftigt, was immer wieder aufkommt, auch jetzt. Sie haben sich gegen St. Pauli gerade so in der Nachspielzeit mit einem Elfmeter gerettet. Das ist eben nicht der Fußball, den die Dortmunder Fans sehen wollen. Sie wollen da mehr Spektakel im positiven Sinne, nicht in diesem Sinne, dass sie einen Elfmeter in der Nachspielzeit gegen St. Pauli zum Siegtreffer brauchen, sondern dass sie ein bisschen mehr Spielfreude, ein bisschen mehr Glanz auf dem Feld sehen wollen. Und Niko Kovac hat das gute Recht zu sagen, hey, wir spielen doch gut, wir gewinnen doch, wir punkten doch. Und trotzdem hat man das Gefühl, dass wenn jetzt 1-2 Spiele mal nicht mit 3 Punkten enden würden bei den Dortmundern, dass sofort Krisenstimmung herrschen würde. Das ist wirklich ein Pulverfass, was, glaube ich, bald zu explodieren droht. Da würde ich dich gerne mal zuhören. Was denkst du darüber? Ich hoffe, es war okay, dass ich das jetzt mal so zusammengeworfen habe. Ist ein interessantes Thema, wie ich finde.
Ja, total. Also es gibt wahrscheinlich kein Team, wo gerade Stimmungsbild und sportliche Position, Lage so auseinandergehen wie bei den Dortmundern. Ich meine, die sind Tabellenplatz 2 und trotzdem ist da der Haussegen so schief. Ja, es ist verrückt. Also es liegt natürlich vor allem an der Art und Weise, wie sie Fußball spielen und wie sie dann jetzt zum Beispiel zuletzt auch Spiele gewonnen haben. Der Sieg gegen Pauli, 3-2 da in der Nachspielzeit durch Can vom Elfmeterpunkt, der geht in Ordnung meiner Meinung nach. Der Elfmeter ist auch unstrittig für mich gewesen. Sie haben auch ehrlich gesagt den Großteil des Spiels im Griff gehabt, ohne jetzt groß zu verzaubern. Ich habe jetzt eben schon überlegt, wenn wir sagen, die beste Hinrunde seit 7, 8 Jahren, das müsste doch dann diese historische Tuchel-Vizemeistersaison gewesen sein, oder? Wo sie irgendwie mit 70, fast 80 Punkten Vizemeister wurden, glaube ich.
Ja, das kommt hin.
Vermute ich mal. Und das, wenn ich mich daran zurückerinnere, das war, glaube ich, die Dembélé-Zeit, dann irgendwie auch ein Hakimi und diese ganzen Spieler, die dann kamen, das war nochmal ein anderes Niveau, was auch die Freude angeht, die man da ausstrahlt irgendwie, wie man da die Fans auch verzaubert hat. Das ist jetzt gerade halt ganz anders. Man schießt trotzdem 3 Tore, aber es sind halt Standardtore. Es sind dann jetzt zum Beispiel ein Elfmeter und, glaube ich, was die Fans auch ärgert, ist relativ große Phasen in Spielen, wo man gefühlt die Kontrolle abgibt. Und das war jetzt auch wieder unfassbar eklatant gegen Pauli. Man führt da 2-0 und dann machen die ein Eckentor. Okay, das kann passieren, aber 10 Minuten später Standard wieder und gleiche Situation. Smith flankt ihn aus dem Halbfeld rein und man liegt dann oder man kassiert das zweite Gegentor. Dann steht es 2-2 und dein kompletter Aufwand, den du vorher betrieben hast, ist gefühlt für nichts gewesen. Weil du mit einem Wimpernschlag bist du dann deine Führung los. Das war ein bisschen anders unter der Woche gegen Bremen, aber da müssen die mit 2 Toren hinten liegen, wenn nicht sogar mehr zur Pause, führen dann durch ein Eckentor. Und dann, gut, dann ist Bremen eine Mannschaft, die dann sofort aufgibt, wenn sie dann hinten liegen und dann läuft es auch nicht mehr. Das war wirklich klassische Bremer Leistung irgendwie. Man spielt richtig gut, macht die Tore nicht, dann macht der Gegner ein Tor und die so, okay, na gut, dann halt, war es heute nichts. Aber ich glaube, das ist halt was, wenn du da halt mit 80.000 in Dortmund im Stadion sitzt und siehst, wie deinen BVB, der an Platz 2 steht, der halt große Ansprüche hat, seit man Meister wurde, Anfang der 2010er, glaube ich, will man immer oben mitspielen. Das hat dann mal mehr, mal weniger geklappt. Aber wenn du dann halt siehst, dass du gegen Teams, die deutlich weiter unten stehen, dich teilweise lange schwer tust, sowohl offensiv als jetzt eben auch defensiv, dann ist es, glaube ich, einfach irgendwie schwer zu begreifen und schwer zu akzeptieren, dass die Ergebnisse dann am Ende passen. Macht es halt dann irgendwie noch schwieriger, sich glaube ich, dann zu positionieren. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Kovac da wirklich irgendwie Probleme hat, wenn es jetzt 1-2 Mal in die Hose geht, aber es ist, ich glaube, weil gerade die Vereinsführung, glaube ich, da noch oben auf die Ergebnisse, auf die Tabellenposition schaut. Aber als Fan verstehe ich, warum man verärgert ist, weil es wirklich mit am schlimmsten anzuschauen ist von den Mannschaften, die in der oberen Tabellenhälfte stehen.
Ja, ich finde es halt dahingehend interessant, dass man sich irgendwie die Frage stellen muss, was genau wollen denn die Dortmund-Fans?
Ja.
Wollen sie Erfolg oder wollen sie positive Spektakel? Und dann stelle ich mir die Frage, was genau ist denn Erfolg bei den Dortmundern? Weil es ist jetzt nicht unbedingt realistisch, dass sie Champions-League-Sieger werden. Und an die Bayern kommt in diesem Jahr sehr wahrscheinlich auch niemand mehr ran. Das heißt ja, eigentlich ist der, und im DFB-Pokal sind sie raus, das heißt, eigentlich ist ja der größte Erfolg, wenn du so willst, dass sie wieder die klare zweite Kraft im deutschen Fußball sind. Ich glaube, das würde ihnen schon mal sehr gut tun, dass da wieder klar ist, Bayern und dann direkt Dortmund. Und wenn das größte Ziel ist, das ist jetzt ein bisschen hart gesagt, aber sind wir mal realistisch, so ist es in dieser Saison bei den Dortmundern leider nach dem DFB-Pokal aus, dann ist Kovac da ja eigentlich auf einem ganz guten Weg. Und du sagst es richtig, der wird jetzt, das meinte ich auch nicht unbedingt, ne, dass er jetzt nach 2 Spielen wirklich schon angezählt wird, aber aus Fansicht wahrscheinlich schon. So, weil dann haben sie ne, Wasser auf die Mühlen. Ja, guck mal, jetzt läuft es auch nicht und macht keinen Spaß. So Zukunftsgedanken. Das könnte auf jeden Fall einfach sehr ungemütlich werden. Wie gesagt, so ein Pulverfass irgendwie. Weil du siehst es ja jetzt schon. Also ich meine, die Fans haben ja schon gepfiffen, als Dortmund gegen Bremen zur Pause geführt hat. Das muss man sich mal vorstellen. Also, du hast vollkommen recht. Bremen war deutlich besser und hätte selber führen müssen. Aber wenn deine Mannschaft führt und du pfeifst sie dafür schon aus, was passiert dann, wenn Bremen wirklich 2-0 geführt hätte oder so? Dann wären die dann schon gefühlt nach Hause gegangen, da die Fans. Also die sind wirklich, die sind natürlich auch sehr fordernd, weil Kovac kann sich mit Fug und Recht hinter seinen guten Ergebnissen verstecken, in Anführungsstrichen. Aber da sieht man ja schon, dass da einfach was in der Luft ist, was dann wirklich schnell zu einem richtig unangenehmen Umfeld auch werden kann, weil einfach dieser fußballerische Funke irgendwie fehlt. Und dann, das merkt man ja auch, wenn Brandt dann sagt, vor ein paar Wochen, dass es irgendwie nicht so der Fußball ist, den er spielen will, was überhaupt nicht schlimm war, aber das, was daraus schon gemacht wird, weil dieses Thema da irgendwie so rumschwirrt sofort, ist natürlich Wahnsinn. Und dementsprechend bin ich wirklich sehr gespannt. Ich wünsche es jetzt in Dortmund nicht, dass sie sportlich da komplett abrutschen. Aber wenn das passieren sollte, dann wird es echt brenzlig, sag ich mal. Also dann kann es ganz schnell kippen, glaube ich.
Ja, kann schon sein. Ich musste gerade schmunzeln, denn das, so wie du angefangen hast, dieses, was wollen denn die Dortmunder Fans so, das hat mich 1:1 an ein gewisses Interview erinnert. Weißt du welches?
Per Mertesacker.
Jupp.
Stimmt.
Was wollen sie jetzt von mir? Schön spielen und rausfliegen oder was? Das war wirklich von der, auch wie du es formuliert, oder wie, auch so deine Tonlage war wirklich perfekt. Und es passt ja wirklich ganz gut. Also vielleicht steht Kovac da auch so vorm Spiegel. So, was wollen sie denn jetzt haben, Mann? Wir gewinnen doch 3-0. Hat sehr gut gepasst.
Ist was dran, stimmt.
Ja. Aber du hast natürlich recht. Ich glaube halt, wenn sie tatsächlich dann aus den Champions-League-Rängen rausrutschen und die sportliche Leistung oder sagen wir mal die Art und Weise, Fußball zu spielen, dementsprechend auch nicht besser wird, dann können es auch ungemütlich werden für ihn. Aber da haben sie ja Stand jetzt nur 11 Punkte Rückstand auf Bayern. Das ist ja eigentlich ein Gütesiegel in dieser Saison. Deswegen ist man damit, glaube ich, erstmal okay. Und selbst wenn Hoffenheim und Leipzig die Nachholspiele gewinnen, hat man immer noch 4 Punkte Vorsprung auf einen Nicht-Champions-League-Platz. Deswegen, glaube ich, ist da erstmal alles in Ordnung.
Ja, denke ich auch. Bei meinem nächsten Sieger geht es nicht um die Champions-League-Plätze, aber sie haben auch 2 gute Spiele hingelegt, von denen sie zwar nur 1 gewonnen haben, aber das war dafür umso wichtiger. Es sind die Kölner. In der englischen Woche noch gegen die Bayern aktiv gewesen und da wirklich auch richtig lange gut mitgehalten. Hat richtig Spaß gemacht, dieses Traumtor von Gnabry kurz vor der Pause zum 1-1. Die Kölner haben nämlich geführt, hatte ich schon angesprochen. Das war, möchte ich hier nochmal sagen, es ist wirklich, finde ich, so ein überragendes Tor gewesen. Schaut euch da gerne nochmal die Highlights an, falls ihr es nicht gesehen habt. Und dann die Kölner, jetzt am Wochenende, mit einem unfassbar wichtigen 2:1 Erfolg gegen die Mainzer nach Rückstand. Ragnar Ache mit dem Doppelpack und diese 3 Punkte, die sind nicht nur tabellarisch extrem wichtig, sondern, glaube ich, auch für das ganze Umfeld. Denn ähnlich wie bei den Dortmundern waren die Kölner Fans doch etwas aufgebracht zuletzt. Kwasny Jok fand ich ein sehr, sehr schönes Wortspiel, ja, dahingehend, dass sie sich daneben ihrem Unmut Luft machen wollten. Ich habe es ehrlich gesagt gar nicht so richtig kommen sehen. Ich glaube, haben wir auch schon mal angerissen gehabt, ja, das Thema. Ja. Dass da plötzlich nach der kurzen Winterpause plötzlich so Unmut herrschte bei den Kölnern. Aber gerade mit diesem Sieg gegen die Mainzer und einer guten Leistung gegen die Bayern, glaube ich, konnte Kwasny Jok da die Gemüter auch ein bisschen beruhigen und wieder sich mehr Kredit erspielen. Und wie gesagt, gerade dieses in Anführungsstrichen direkte Duell mit einem potenziellen Konkurrenten im Abstiegskampf jetzt mit den Mainzern war natürlich ein Riesenschritt für die Kölner.
Ja, absolut. Also das war immens wichtig. Auch spannend, dass er dann diesen Dreifachwechsel macht, Kwasny Jok, und da eben offensiv nochmal nachlegt und mit Ache den Game-Winner sozusagen einwechselt. Ja, also zu dem Thema habe ich, glaube ich, nichts mehr zu sagen. Das haben wir besprochen. Irgendwie ganz komische, kann ich noch weniger verstehen, diese Erwartungshaltung als die der Dortmunder. Da verstehe ich noch ein bisschen, dass man sagt, man will eigentlich auch ein bisschen ansehnlich Fußballspiele gewinnen. Aber, also sorry, als Köln war, finde ich, tabellarisch alles noch in Ordnung. Und da dann so ein Thema draus zu machen, nur weil der Trainer dann auch mal irgendwie disziplinarisch aktiv wird, wenn Spieler sich daneben benehmen. Fand ich schwach, aber sie haben wichtiges Spiel gewonnen und sich, das darf man auch nicht außer Acht lassen, wie du richtig gesagt hast, auch sich sehr, sehr gut präsentiert gegen die Bayern und das reicht dann ganz locker, um bei uns in die Spieltagssieger zu kommen. Ja, ähnlich hat sich auch noch ein anderes Team, ich glaube, es sind die beiden jüngsten Vereine, ist ja so ganz aus irgendeiner Schublade in meinem Gehirn, habe ich dir gerade diese Info rausgeholt. Ich bin mir relativ sicher, dass Köln und Wolfsburg die quasi am kürzesten gegründeten Bundesliga-Vereine sind. Müssen wir nochmal nachreichen.
Das aber kann ja nicht sein mit RB Leipzig.
Ja, wenn du quasi sagst, die haben sich das Spielrecht von VfB Leipzig gekauft.
Ja, verstehe.
Die haben die ja übernommen. Aber ja.
Köln, echt? Ich bin jetzt einfach sehr
interessiert. Köln ist nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet worden, da bin ich mir ziemlich sicher.
Okay, krass.
Schneiden wir raus.
Mal in der Recherche im Hintergrund.
Genau, erzählt. Anton hackt mal in die Tasten. Ich erzähle euch ein bisschen was über die Wölfe, die 4 Punkte geholt haben. Also von den Vibes her hätte ich jetzt nicht gesagt, dass die bei mir in die Spieltagssieger reinkommen. Aber man hat eine verdiente Niederlage abgewandt gegen Heidenheim mit einem späten Ausgleichstreffer und unter der Woche 2-1 gewonnen gegen St. Pauli, was natürlich auch ein wahnsinns wichtiger Sieg war. Auch da ganz spät noch den Siegtreffer gemacht. Pejcinovic, der jetzt so langsam zum Garant irgendwie da vorne wird bei Wolfsburg. Und so zumindest mal sich ein bisschen Luft verschafft. Damit jetzt auf Platz 12 hoch an zum Beispiel dem HSV und Bremen vorbei, die allerdings ja auch noch Nachholspiele haben, aber zumindest mal wieder ein bisschen die Abstiegsränge oder den Relegationsrang auf Abstand gehalten und deswegen bei mir Sieger. Anton, hast du was für mich?
Ich habe was für dich, ich habe dir gar nicht zugehört, du hast da bestimmt irgendwie alles richtig erzählt.
Ich habe dich beleidigt.
Auch das wäre sicherlich irgendwo gerechtfertigt. Genau, also wenn man jetzt die Leipziger rausnimmt, bin ich zu dem Schluss gekommen, beziehungsweise meine Recherche hat Folgendes ergeben. Gibt es noch 2 Vereine, die nach den Kölnern erst gegründet wurden?
Nein.
Gibt dir jetzt, um einfach mal ein kleines Quiz hier mit reinzuwerfen, die Chance, die zu bekommen, zu erraten. Es sind, um es ein bisschen einzugrenzen, sage ich mal, Vereine, die eher in der unteren Tabellenhälfte sich momentan befinden. Oder so in der Mitte. Und unten.
Der Mitte, sagst du. Okay. Union vielleicht?
Richtig, die sind wirklich genau in der Mitte, ist mir gerade aufgefallen. Auf Platz 9. Union Berlin, gegründet 1966. Köln übrigens vollkommen richtig, wie du gesagt hast, 48 und Wolfsburg dann 45. Also die beiden sind auf Platz 14 und 15, wenn man eben Leipzig noch mitrechnet.
Ja. Augsburg?
Nee, die sind 1907 schon gegründet.
Respekt.
Ach so, warte mal, da kann man irgendwie gar nicht drauf kommen, merke ich gerade. Entschuldige, weil jetzt bin ich selber verwirrt. Hier steht nämlich Heidenheim. Aber Heidenheim heißt ja 18, also es heißt 1846 Heidenheim. Aber 1846 ist ja scheinbar nicht das Gründungsjahr. Also,
nee, also manchmal geht es da dann darum, wann die Fußballabteilung gegründet wurde. Also das ist ja immer das Gründungsjahr des Vereins, weil da gibt es ja auch irgendwie Bochum oder so, ist ja auch irgendwie 1848, aber die spielen nicht seit 1848 Fußball, die haben vorher irgendwie Quidditch gespielt oder so.
Ja, okay, das mal sehen, aber das war jetzt gerade so verwirrend, dass bevor ich dich da jetzt rum...
Ja, ich habe schon mich langsam, habe ich mich ein bisschen im Kreis gedreht, weil ich kenne ja sonst die Gründungsjahre.
Ja, also laut dieser Seite gegründet dann die Fußballabteilung scheinbar am 27. Mai 1972. Dementsprechend, so gesehen, der zweitjüngste Verein, wenn man so
wahrscheinlich möchte. Mit der Geburt von Frank Schmidt hat man die Fußballabteilung gegründet.
Auch das möchte ich jetzt zu gerne nachgucken, das wäre ja so schön.
Wie alt ist der Mann? Also, 54 könnte hinkommen, vielleicht ein bisschen jünger.
Ich finde, das könnte möglich sein. Schauen wir ganz schnell nach. Boah, knapp. 3. Januar 74.
Oh.
Also, ja,
gut, anderthalb haben sie den da zum Cheftrainer gemacht.
Die Eltern von Frank Schmidt, die haben wahrscheinlich schon vorher gesagt, ja, wir planen jetzt bald ein Kind zu bekommen. Ihr wisst, was das heißt, wir brauchen hier eine Fußballabteilung.
Hier kommt einer, der redet die ganze Zeit von Zweitliga-Fußball auf dem Schlossberg.
Sogar erst. Sehr, sehr schön. Ja, das war doch ein toller Exkurs tatsächlich.
Ja, ich wollte gerade sagen, hat sich doch noch gelohnt. Müssen wir doch nicht rausschneiden.
Sehr, sehr gut. Dann,
kein Verlierer gewesen, dieser Exkurs.
Überhaupt gar nicht. Dafür mein nächster Verein, und zwar der FC St. Pauli, der erste Spieltagsverlierer für mich. Ja, aus eigentlich recht simplen Gründen. Du hast eben schon die Wolfsburger angesprochen, die eben gegen St. Pauli gewonnen haben unter der Woche. Und jetzt das Spiel gegen Dortmund hatten wir auch schon thematisiert. Zwei Spiele, zwei sehr, sehr knappe Niederlagen, zwei ganz, ganz späte Tore, die zu diesen Niederlagen geführt haben aus St. Pauli-Sicht. Und am Ende dieser englischen Woche steht man damit auf Platz 18. Ja, richtig, sie haben noch ein Spiel weniger, das darf man natürlich nicht vergessen. Aber insgesamt nicht nur, dass sie verloren haben, sondern eben auch, wie sie verloren haben, unglaublich bitter. Weil eben zweimal knapp, zweimal spät. Und ich glaube, viel mehr muss man dazu nicht sagen. Also es ist natürlich eine Saison, in der es extrem, extrem spannend für St. Pauli wird. Was jetzt, worauf ich mich sehr freue am kommenden Freitag, ist das Hamburger Derby bei den St. Paulianern gegen den HSV. Und das ist mal eins, wo richtig Druck drauf ist.
Ja, das Au in St. Pauli ist groß geschrieben diese Woche. Das war schmerzhaft, was da passiert ist. Und ich möchte natürlich auch hier nochmal ein bisschen Lob einstreichen, denn ich habe die als Abstiegskandidaten Nummer 1 getippt vor der Saison.
Also ja, gut, aber nach drei Spieltagen haben wir da noch ganz anders drüber geredet.
Ja gut, dann kannst du ja sagen, die letzten 14 haben sie halt stabile 5 Punkte geholt.
Ja, das ist wohl wahr. Richtig, ja. Ich habe auch, das war ganz interessant, also ich hatte ja dieses Testspiel von St. Pauli und da ist wirklich so gewesen, sie haben in den ersten, also in meiner Recherche ist mir nochmal aufgefallen, sie haben in den ersten drei Spieltagen eben Punkte geholt und in den vor der Winterpause letzten drei Spieltagen und dazwischen eben diese Serie gab von 9 Niederlagen.
Ja.
Und da dachte man ja eigentlich, okay, ganz gut, also beziehungsweise zumindest mal diesen Schalter wieder umgedreht bekommen, ne, dass man jetzt nicht mehr nach den 9 Niederlagen nur noch verliert. Und dann aber, ja, kamen da jetzt doch diese zwei extrem bitteren und schmerzhaften Niederlagen wieder dazu. Also überhaupt keine einfache Situation. Und du hast natürlich mit deiner Prognose Stand jetzt absolut recht gehabt. Und ich glaube, das sieht auch ganz stark danach aus, als wenn das bis zum Ende der Saison weiterhin einfach nur ein Kampf ums Überleben, ums Sportliche werden wird bei den St. Paulianern.
Was man aber noch festhalten kann, was ich ganz cool finde aus, ja, hoffentlich lange neutraler Sicht, was den Abstiegskampf angeht, dass man nicht so ein Team hat, was irgendwie voll abgeschlagen ist. Das ist irgendwie schön, in Anführungszeichen, dass sich das jede Woche so ein bisschen verschiebt da unten. Deutet auf einen spannenden Endspurt hin in der Saison, was den Abstiegskampf angeht, wenn das so bleibt. Und das wäre, glaube ich, ganz cool, wenn man nicht so ein Team hat wie in den letzten Jahren immer mal wieder, das eigentlich schon gefühlt raus ist und wo man dann so 10 Spieltage vor Schluss anfängt zu rechnen, die müssen jetzt eigentlich alles gewinnen, dass sie da nochmal rauskommen können. Das finde ich ganz cool so.
Absolut.
Ja, auch mit da unten drin sind die Augsburger, die sind mein erster Verlierer, denn da ist so ein bisschen dieser ganz, ganz kurze, wie soll man sagen,
Aufschwung.
Dieser kurze Aufschwung, danke, ist verpufft, würde ich mal sagen. Sie haben zwar nicht verloren, aber sie haben sowohl unter der Woche als auch jetzt am Wochenende eine Führung verspielt. Unter der Woche war es nur eine Ein-Tore-Führung durch dieses Traumtor von Claude Maurice. Am Ende dann in der Nachspielzeit noch den Ausgleich kassiert gegen Union. An diesem Donnerstag-Einzelspiel, was war da denn los? Da habe ich erstmal
das
kurz
absolute Topspiel war es, ne? Die Sky-Topspiel-Crew war da.
Hey, war es Flutlicht-Donnerstag oder was war das?
Ja, wird jetzt neu gebrandet, gebe ich mal weiter.
Okay. Und dann am Sonntag jetzt eine 2-Tore-Führung verspielt. Genauso schnell, wie man 2-0 in Führung gegangen ist, war dann auch die Führung wieder weg gegen Freiburg. Und das, glaube ich, reicht dann dass du Verlierer bist, auch wenn sie da ungeschlagen theoretisch durchgehen. Trotzdem wäre da natürlich ein Sieg schon wichtig gewesen. So ist man jetzt 3 Punkte vor der Relegation. Das wären dann ja mal mindestens 5 gewesen, wenn man 1 davon gewinnen kann. Deswegen für mich auch Verlierer, die Fuggerstädter.
Ja, voll, weil einfach, wie du sagst, da deutlich mehr drin wäre. Und weil es, wie du auch schon richtig gesagt hast, eben so eng zugeht im Abstiegskampf, sind dann 2 Punkte mehr eventuell am Ende entscheidend. Also man sieht es jetzt bei den Wolfsburgern, die sind bei dir Sieger, zu Recht. Und die Augsburger hätten fast genauso viele Punkte jetzt auf dem Konto haben können. Dann sähe es natürlich einfach ganz anders aus. Dementsprechend absolut richtig. Immerhin nicht verloren, kann man ihm noch zugutehalten, aber 2-mal eine Führung verspielt, da bist du am Ende der gefühlte Verlierer und bei uns sogar der Wahrhaftige. Ja, so schnell geht's, lieber Augsburger.
Weißt du, was ein Fugger ist, Anton?
Erleuchte mich.
Die Fugger sind ein schwäbisches Kaufmannsgeschlecht. Kommt von Hans Fugger, der seit 1367 in Augsburg ansässig war. Übrigens ursprünglich den Namen mit CK geschrieben.
Oh ja, da versteht man aber doch auch in der globalisierten Welt, warum sie es vielleicht etwas abgeändert haben.
Stell dir vor, die Augsburger wären die Fuckerstadt.
Oh, dann würde man das, glaube ich, auch noch häufiger auch irgendwie verwenden. Obwohl, ja, schwierig,
die Fucker.
Die Fuckerstädter, jawohl.
Ja, wäre vielleicht marketingmäßig was möglich, ich sag's nur.
Stimmt, dann wäre es vielleicht nicht nur mit Sandro Wagner nicht mehr die graue Maus, sondern ohnehin schon eines der beliebtesten Ziele in Sportdeutschland.
Ja, definitiv eines der beliebtesten Ziele in Sportdeutschland, das muss auch ich neidlos anerkennen, ist der Hamburger Volkspark. Da wurde nur einmal Fußball gespielt, unter der Woche abgesagt, weil zu viel Eis auf dem Stadion, konnte man nicht wissen, ist da zufällig aufgetaucht, hat man nicht mehr wegbekommen. Und deswegen das Spiel abgesagt und dann am Wochenende ist man auch torlos geblieben gegen Gladbach, aber da sind sie für mich die Verlierer, weil sie klar besser waren gegen Gladbach, die wirklich keine wirklich große Chance hatten. Also sie haben einfach, wenn man sich auch die Torabschlüsse anschaut, 25 beim HSV, 6 bei Gladbach. Also klare Überlegenheit. Die Hamburger haben einfach das Ding nicht ins Tor bekommen. Und deswegen für mich Verlierer, weil das war so ein Spiel, da musst du gewinnen, weil so diese klare Überlegenheit zu Hause, die hast du nicht so oft. Und ich glaube, da musst du dann einfach was draus machen. Haben sie nicht getan, deswegen stehen sie einen Punkt vor dem FC Augsburg. 4 vor der Relegation, haben aber dann noch ihr Nachholspiel. Deswegen jetzt auch nicht Riesendrama, aber natürlich eine ausgelassene Chance.
Da du sie am Anfang in Form des Volksparks gelobt hast, lasse ich dir den kleinen Seitenhieb natürlich gerne durchgehen. Aber nochmal zu dieser Thematik mit dem Eis, beziehungsweise es war, glaube ich, dieses Tauwetter, was dann eingesetzt hat. Es war ja deutschlandweit gefühlt, das erste Regen, eine Schnee. Flut war und dann wurde es plötzlich doch wieder warm. Mein Verständnis war irgendwie so, dass sich halt im Laufe des Tages erst dieser Dachbalken quasi durch die Last des Tauwetters plötzlich nach unten verbogen hat. Unglaublich bitter, dass sie es so kurzfristig plötzlich absagen müssen, weil man ja natürlich wusste, dass da Möglichkeiten bestehen. Bin ich bei dir. Nur um da nochmal ganz sauber journalistisch auch zu arbeiten. Ich glaube, es war dann halt eine neue Bemessung mit irgendwelchen Statikern, die dann gesagt haben, hey, sorry, jetzt eben in der letzten Stunde hat sich das irgendwie so verbogen, dass wenn wir da nicht ein bisschen aufpassen, die Möglichkeit besteht, dass es runterkracht. Ist natürlich blöd. Also, dass sowas passiert, gerade bei einem Spiel, bei dem extrem viele Auswärtsfans wahrscheinlich da gewesen wären, die da den Weg auf sich genommen haben.
Zigtausende Leverkusen.
Genau, der Verein, die Leverkusen hat immerhin die Ticketpreise ja übernommen, aber ja, die Anreise, ne, die war bestimmt ganz entspannt bei den Temperaturen und der Deutschen Bahn. Hallo, viel Spaß beim Zurückkommen.
Ja, ich sag ja, also ich stehe natürlich komplett dahinter, dass sie das dann auch so spät noch absagen, wenn sie das Gefühl haben, das ist ein Risiko. Das ist ja dann auch irgendwie ein Merkmal für Deutschland, dass man da dann einfach auch kein Risiko eingeht im Vergleich zu anderen Ländern, wo sowas teilweise in der Vergangenheit dann halt auch schon groß schiefgegangen ist. Aber ich frage mich halt, wieso du nicht irgendeine Vorrichtung hast, dass das Wasser, das Getaute irgendwie abfließen kann. gescheit, ja, klar, und auch schnell genug. Also ja, irgendwie, das hat sich mir nicht ganz erschlossen. Auch, ne? Also, ja, aber
der Wolfsberg ist ja jetzt nicht neu, und es gab ja schon mal Schneefall, aber irgendwie muss eben, da wohl was genau passiert sein.
Aber so ein bisschen, ja, konnte man das Gefühl bekommen, dass es der erste Schneefall seit 50 Jahren ist in Norddeutschland. Gefühl,
stimmt, ja, ja.
So, was, also, ist dieses weiße Zeug?
Ja gut, das kennt man in Hamburg-Straßen schon, aber ja, naja. Das
ist richtig.
Trotzdem, um nochmal zum Sportlichen zurückzukommen, vollkommen richtig, also da hätte Hamburg mehr Punkte holen müssen, fast schon, auch da eine schwierige Situation, also es ist schon spannend, man merkt schon, es ist immer auch interessant, wie wir von den offensichtlich Siegern der oberen Tabellenhälfte meistens zu den Verlierern, und dann rutscht man da plötzlich in dieses Abstiegskampfthema, und es ist doch wirklich Woche für Woche immer wieder spannend, da genau drauf zu schauen und auch sich die Tabellenkonstellation anzuschauen, die Punkteausbeute anzuschauen, also da ist wirklich ganz, ganz viel drin. Man stelle sich jetzt mal vor, ne? Die Hamburger können das Stadtderby für sich entscheiden. Dann sind sie plötzlich 8 Punkte weg von St. Pauli und stehen da mal richtig angenehm plötzlich da. Deswegen, also jede Woche entscheidet sich da gefühlt schon eine Kleinigkeit. Und auch wieder nicht, weil es eben doch so eng zugeht. Richtig, richtig cool. Jetzt hatten wir die Leverkusener eben schon angesprochen, die eben nicht spielen konnten gegen Hamburg. Mein letzter Spieltagsverlierer. Ich habe tatsächlich überlegt, nehme ich die Gladbacher mit rein, die ja gegen Hoffenheim erst so auf den Sack bekommen haben und jetzt gegen Hamburg auch. Aber habe mich dann doch nochmal primär für die Leverkusener entschieden, einfach weil ja sie nicht gut in dieses Jahr gestartet sind. Wenn man da nochmal den ersten Spieltag des neuen Jahres mit reinholt, ne, man erinnert sich, diese 1-4-Klatsche gegen Stuttgart, dann hatte man gehofft vielleicht, dass man es wieder gut machen kann gegen die Hamburger. Dann ist das Spiel ausgefallen und jetzt haben sie verloren gegen Hoffenheim, den direkten Konkurrenten um einen möglichen Champions-League-Platz. Also da muss man sagen, das ist einfach enttäuschend aus Leverkusener Sicht, die unter Juhlmann ja wirklich wieder richtig, richtig gut Fuß gefasst haben. Aber das war ein Start in 2026, der viel schlechter nicht hätte sein können.
Ja, absolut korrekt und irgendwie auch ein bisschen erschreckend, wie klar unterlegen man war in Sinsheim. Also ich fand, dass, wenn du es dir gegen angeschaut
Stuttgart
hast.
Das, ja schon auch, ne? Also das ist wirklich,
ja, gut, das auch, aber Stuttgart, ja, für mich ein bisschen mehr Top-Mannschaft schon etabliert als Hoffenheim. Und wenn du dann halt, ja, in Sinsheim bist und das Spiel guckst und nicht weißt, wer welche Mannschaft ist und so und wo sie jeweils stehen, dann hätte ich dir gesagt, klar, Hoffenheim ist die abgezockte Topmannschaft und Leverkusen nicht. Und eigentlich zumindest vom Rang und Namen sollte das eher andersrum sein. Und da hat man wenig Lösungen gefunden gegen Hoffenheim. Und jetzt muss man auch noch zu Hause gegen Bremen ran. Eieiei.
Ja, da, wie gesagt, zittern Juhlmann die Knie eventuell. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Aber nee, das, soweit sind wir natürlich da noch nicht bei den Leverkusenern.
Auch nicht bei den Gladbachern. Die sind mein letzter Verlierer. Ich habe sie dann mit reingenommen. Ich habe deine Gedanken gelesen.
Let's go.
Komm, die kann ich nicht liegen lassen. Ja, bei den Gladbachern ist irgendwie komisch. Die sind so ein bisschen auf dem Frankfurt-Train von Anfang der Saison, dass man entweder absolut rasiert oder absolut rasiert wird. Und jetzt gerade haben sie eher so eine Rasiert-Werden-Woche hinter sich. Am letzten Wochenende zwar noch dieses 4-0 gegen Augsburg, da haben wir auch noch drüber geredet, irgendwie Prime Team of the Year Tabakovic und jetzt plötzlich dann diese Klatsche in Sinsheim und das relativ chancenlose Spiel in Hamburg, wo man dann nur mit Glück noch einen Punkt mitnimmt. Irgendwie seltsam. Also da geht es sehr hin und her bei Gladbach, hat man das Gefühl. Sie hatten ja nach dieser katastrophalen Startphase, hatten sie dann zum Beispiel im November 3 Siege hintereinander auch richtig furios gewonnen. Und auch danach war es dann okay, auch wenn man hin und wieder dann auch mal deutlich verloren hat. Ja, es ist, glaube ich, nichts, was bisher dann die Vereinsführung nochmal zum Umdenken bezüglich Polanski veranlasst. Man steht ja auch bei 20 Punkten, also völlig in Ordnung durch diese kurze, gute Phase zwischendrin. Aber dann sind so andere Spiele halt wie jetzt unter der Woche und auch das gegen Hamburg irgendwie umso schwerer zu verstehen als Außenstehender, weil man sich irgendwie fragt, warum das so läuft und auch wo Gladbach dann tatsächlich anzusiedeln ist vom Niveau.
Bin ich komplett bei dir. Wüsste jetzt auch nicht, was ich da noch groß hinzufügen könnte. Es ist einfach genauso, wie du sagst. Irgendwie so ein bisschen so ein Hin und Her. Stabilisierter overall, ja. Aber eben dann auch irgendwie jetzt gerade nicht wirklich berechenbar in irgendeiner Form. Um nochmal ein bisschen frische Insider-Infos mit reinzuhauen. Rocco Reitz, wohl stark umworben von RB Leipzig. Falls ihr es noch nicht gelesen oder mitbekommen habt, hier hört ihr es natürlich. Das wäre natürlich auch ein Ding, ne? Jetzt habe ich hier einen Frosch im Hals, weil Rocco Reitz vielleicht die Gladbacher verlässt. Bitte entschuldigt.
Das ist ein Hustenreiz.
Wieso siehst du die und ich habe sie nicht im Kopf? Da bin ich einfach.
Ja, du bist beschäftigt mit dem, ja, mit dem Hustenreiz.
Da, ja, alles stimmt. Gut. Das ist aber so schön, deswegen genieße ich sie so. Ich liebe es, wenn du solche schönen Wortspiele mit reinhaust. Toll. Allein dafür hat es sich schon gelohnt, die Personalie nochmal kurz hier anzusprechen.
Ja.
Genau, wäre natürlich eine Identifikationsfigur, die da droht, den Gladbachern zu entweichen. Aber klar, du hast eben momentan nicht die ganz großen sportlichen Argumente auf deiner Seite bei den Gladbachern. Und die müssen jetzt einfach schauen, dass sie da wieder so ein bisschen mehr Konstanz in die Leistung bringen. Wenn sie so spielen wie gegen Augsburg vor einer Woche, dann ist es eine Mannschaft, die sich im oberen Tabellendrittel irgendwo da im unteren Teil dessen festsetzen kann. Da bin ich mir ganz, ganz sicher.
Ja, bin ich bei dir.
Wo ich mir auch ganz, ganz sicher bin, Moritz, dass das hier eine wundervolle Folge war. Wir hatten tolle Themen, weil einfach in dieser englischen Woche auch wirklich viel passiert ist. Von Bayern-Rekorden zu Unstimmigkeiten bei erfolgreichen Dortmundern hin zu taumelnden Leverkusenern, die immerhin die Ticketpreise zurückerstattet bekommen haben, die Fans zumindest, nach dem Spielausfall in Hamburg. Und das Schöne ist, es geht ja immer weiter. Ich habe schon ein bisschen vorausgeteased. Das Hamburger Stadtderby wartet auf uns. Leverkusen bei Bremen zu Gast in der nächsten Woche. Also da ist einiges los. Und dann gibt es ja auch in der kommenden Woche noch die zwei Nachholspiele. Bremen gegen Hoffenheim und St. Pauli gegen Leipzig. Also da wird sich die Tabelle eventuell auch noch mal ein bisschen neu formieren. Und über all das sprechen wir natürlich dann wieder, wenn es soweit ist. Bis dahin sage ich dir ganz vielen Dank und euch da draußen auch ganz, ganz vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode.
Ja, danke dir genauso, Anton. Über die Champions League werden wir natürlich auch reden in der nächsten Folge. Ach, und
stimmt, die ist ja auch noch.
Die Schön. Kommt auch wieder. Und ich bin froh, muss ich ganz ehrlich sagen, dass wir diese Folge geschafft haben, ohne gesammelt vom Platz zu gehen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast beim Afrika-Cup-Finale.
Stimmt.
Scenes, absolut Scenes. Irgendwie 90 plus 24 verschießt Brahim Diaz dann den Elfmeter, vor dem vorher gesamte Senegal irgendwie aus dem Stadion gelaufen ist, gefühlt, weil sie ihn nicht wahrhaben wollten. Nur, ja, dass Brahim Diaz den dann mit einer Lässigkeit dem Keeper in die Arme chippt. Also, wer es nicht gesehen hat, Zusammenfassung, sollte man sich unbedingt reinziehen. Absolut. Afrika-Cup macht Afrika-Cup Sachen und damit.
Da hat das Finale nochmal dem Ganzen die Krone aufgesetzt. Stimmt. Wahnsinnig unterhaltsam alles.
Damit bedanke auch ich mich, dass wir das ohne großen Eklat geschafft haben heute, Anton. Ich war kurz davor, aber ich habe es nicht gemacht.
Ja. Bin ich auch ehrlich, das war knapp, aber wer weiß, was nicht ist, kann ja noch werden.
Ciao.
Ciao, ciao.
Folgt uns.